Schlag mal mit mir auf zu Matthäus, Kapitel 4. Ich lese aus der Elberfelder Übersetzung. Matthäus, Kapitel 4, Vers 1 bis 11. Matthäus, Kapitel 4, Vers 1 bis 11. Dann wurde Jesus von dem Geist in die Wüste hinaufgeführt, um von dem Teufel versucht zu werden. Und als er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, hungerte ihn schließlich. Und der Versucher trat zu ihm hin und sprach: Wenn du Gottes Sohn bist, so sprich, dass diese Steine Brot werden. Er aber antwortete und sprach: Es steht geschrieben, nicht vom Brot allein soll der Mensch leben, sondern von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes ausgeht. Darauf nimmt der Teufel ihn mit in die heilige Stadt und stellt ihn auf die Zinne des Tempels und spricht zu ihm: Wenn du Gottes Sohn bist, so wirf dich hinab, denn es steht geschrieben, er wird seinen Engeln über dir befehlen und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du nicht etwa deinen Fuß an einen Stein stößt. Jesus sprach zu ihm: Wiederum steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Wiederum nimmt der Teufel ihn mit auf einen sehr hohen Berg und zeigte ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit und sprach zu ihm: Dies alles will ich dir geben, wenn du niederfallen und mich anbeten willst. Da spricht Jesus zu ihm: Geh hinweg, Satan, denn es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm alleine dienen. Dann verlässt ihn der Teufel und siehe, Engel kamen herbei und dienten ihm. Ich unterbreche kurz für eine kleine Einleitung, aber mir ist es wichtig, am Anfang aus der Bibel vorzulesen, bevor ich das Wort ergreife. Ich stehe hier und ich freue mich total, weil vor 20 Jahren, im Juli 1996, bin ich hier in Berlin im Halensee getauft worden. Und ich danke den Studenten, die damals Studenten waren, Marco zum Beispiel, weil die mir geholfen haben. Ich habe jeden Tag, jeden Morgen habe ich Angst gehabt, meinen Glauben zu verlieren. Und ich bin echt froh, hier zu stehen als Prediger. Und ich fand das sehr lustig, dass Scott Green seine Predigt für mich verschieben musste. Den kannte ich damals schon. Ja, das ist so total cool, was Gott so viele Ideen hat. Der Grund, warum ich hier stehe, ist genauso verrückt. Ich habe auf dem Teencamp vor 10 Tagen eine Predigt gehalten und Dirk Dunkel war so on fire, also so begeistert, dass der sagt: Mann, ich rufe in Berlin an, da bist du ja im Urlaub die Tage, da kannst du auch die Predigt halten. Und ich habe so gedacht, was hat denn der für Ideen, ja? Und habe dann mal so drüber nachgedacht und bis ich mich versehen habe, sagt er mir: Ja, du hast jetzt den Termin zur Predigt. So dachte ich mir: Ja, okay, die Phase Nein zu sagen hast du verpasst. Und naja, ich habe hier in Berlin 3 Jahre gelebt, in verschiedenen Stadtteilen, in Potsdam Architektur studiert und bin dann aufs Missionsteam nach Slowenien. Danach bin ich nach München, weil mein Vater Pflegefall war, um meine Mutter zu unterstützen. Dort habe ich meine Frau Isabel kennengelernt, mit der ich jetzt hier Urlaub verbringe und mich total darüber freue. Die war auf dem Bibeltag 96 hier in Berlin. Ich bin erst danach zur Gemeinde gekommen. Gott wusste schon, der verliert seinen Fokus, wenn er die da schon sieht. Er musste noch ein paar Jahre warten vor der ersten Begegnung. Die Predigt passt eigentlich, ich hätte die niemals für eine reife Gemeinde gemacht. Ja? Das ist eine Predigt, wo ich das Gefühl hatte, das hat mir Gott ans Herz gelegt fürs Teamcamp. Und jetzt bin ich echt ins Schwitzen gekommen, so gestern Abend, als das ernst wurde und ich mir gedacht habe: Ei, ei, ei. Ich weiß, hier sind angehende Theologen und ich dachte mir so, dieses Bild, das du verwendest, das hat Jesus nie verwendet. Was werden die mit dir machen? Und es ist tatsächlich ein Bild, das Jesus nicht verwendet hat, weil ich glaube, dass damals, ihr habt es schon gesehen, hier Pfeile, Bögen, das ist damals Kriegsgerät gewesen, mit dem unglaublich viel Leid verbunden gewesen ist, aber heute ist es für Kinder, ist es Spielzeug, es ist ein Sportgerät. Und ich wollte ein Bild den Teens bringen, das die verknüpfen können mit ein paar geistlichen Sachen. Thema des Teencamps war Facing Your Giants, geistlicher Kampf, also deinen geistlichen Riesen begegnen. Und ich dachte mir, das lieben die Jungs. Ich habe da einen Bogenbaukurs gemacht mit denen 2015. Da hast du gemerkt, das bewegt viel in den Jungs. Und die Predigt war gedacht für einen Jungsabend, okay? Aber seit Katniss Everdeen wissen wir, dass die Frauen mit Pfeil und Bogen besser umgehen können als Männer. Okay, wer nicht weiß, wer das ist, fragt mal die Studenten nach der Predigt. Okay. Als ich damals Babychrist war hier in München, da weiß ich, da habe ich mir mal einen Film angeguckt oder war in ein paar Situationen, wo ich Anfechtungen hatte und wo ich gedacht habe, Mann, ich schaff's nicht, das abzustellen, ja? Und dann habe ich irgendwann mir gedacht, ja, du bist wie so ein Typ, der mit Kissen versucht, Dämonen zu vertreiben. Ja? Versteht ihr, was ich meine? Also ich habe nicht Gottes Wort benutzt. Als ich die Stelle hier vorgelesen habe über Matthäus, da hat Jesus, obwohl er Gott war und Dinge hätte meiner Ansicht nach in Existenz sprechen können, hat er sich bezogen auf Gottes Wort. Und er hat Satan mit Gottes Wort abgewehrt. Und ich habe so das Gefühl gehabt, als wäre ich so ein Dämon greift mich an und ich sage so, geh weg, ich will nicht, lass mich in Ruhe. Und es war mühsam und nicht sehr fruchtbar. Ja? Und Florian hat mich gefragt, ob er in der ersten Reihe sitzen kann oder ob das gefährlich ist. Und er sitzt in der ersten Reihe. Und ich habe so gekämpft. Ja? Ich habe so gedacht, mein Wort, Florian, geh weg. Und auch, obwohl der Wurf gut war, habe ich keine Angst in seinem Gesicht gesehen. Ich habe mir damals gesagt, das Wort Gottes ist das Schwert, die mächtigste Waffe. Du musst mit dem Schwert Dämonen bekämpfen, okay? Das Schwert, vor dem Schwert hat Satan selbst Angst, ja? Das Schwert ist mächtig und super. So, das war damals für mich wichtig. Ich habe dann viel im Wort gelernt. Ich habe versucht, ein Schwertkämpfer zu werden, ja, einer, der wirklich mit dem Ding umgehen kann und sich damit verteidigen kann, der andere damit schützen kann. Und genau, und das geriet dann aber auch wieder in Vergessenheit. Aber auf dem Teamcamp, da habe ich mir gedacht, Mensch, greif doch dieses Thema auf, aber nimm ein anderes Bild. Nimm nicht das Schwert. Wir haben diesen Bogenbaukurs letztes Jahr gemacht. Nimm doch Pfeil und Bogen. Und in Psalm 127, 4 und 5, wenn ihr mit mir dahin aufschlagen möchtet, da ist eine Stelle, die möchte ich mal als Einleitung benutzen. Auf den Matthäus-Vers komme ich später nochmal zurück. Im Psalm 127, Vers 4 und 5 heißt es, wie Pfeile in der Hand eines Helden. Wie Pfeile in der Hand eines Helden, so sind die Söhne der Jugend. Glücklich der Mann, der seinen Köcher mit ihnen gefüllt hat. Sie werden nicht beschämt werden, wenn sie mit Feinden reden im Tor. Wie Pfeile in der Hand eines Helden, so sind die Söhne der Jugend. Ich bin echt glücklich verheiratet, ich habe aber keine Kinder. Also wenn du jetzt irgendwie findest, was will er mit der Stelle? Stell dir vor, wir sind Kinder Gottes. Und Gott sagt, wenn ich die auf dem Teamcamp sehe, das sind die Söhne der Jugend, ja, die Töchter, die Kinder der Jugend. Mit denen will ich meinen Köcher füllen und die kann ich einsetzen. Also wir sind die Pfeile im Köcher Gottes. Teil 1. Die Predigt war eigentlich in zwei Teile aufgeteilt, durch ein Missverständnis wurde daraus eine. Das ist ein Köcher, ist dieses grüne Ding. Köcher ist ein Behälter für Pfeile. Köcher. Pfeile. Schöner Pfeil. Ich habe mich gefragt, ob ich euch den zeige, weil ihr werdet nicht genau sehen, der hat keine Spitze. Dem fehlt die Spitze. Gefährlich, tut weh, kann ins Auge gehen, aber nicht wirklich gefährlich. Pfeil ohne Spitze. Der Schaft und die Federn sind die drei Teile, um die es mir als Bild geht. Wenn ich ohne Gottes Wort kämpfe, dann ist es so, als würde mir die Spitze fehlen. Der Pfeil hier, der hat eine ganz scharfe Spitze. Das ist eine Sportspitze aus Bronze, die ist sehr scharf. Und wenn du mit dem Pfeil richtig schießt, ich würde es ungern ausprobieren, aber das wird wahrscheinlich mehr als wehtun. Du wirst eine sehr ernste Verletzung davontragen, je nachdem, wo dich der Pfeil trifft. Gottes Wort. Ich habe damals angefangen, Gottes Wort zu verwenden, um mich zu verteidigen wie ein Schwert, das ich in die Hand nehme, mit dem Schild des Glaubens gewappnet. Ein Pfeil ohne Spitze ist nicht Nütze, der fliegt nicht weit und der verletzt auch den Feind nicht. Und wozu ist der Schaft gut? Die Kingdom Kids, oder wie fange ich an zu erklären? Stell dir mal vor, du kommst auf die Welt, nicht in der Gemeinde. Ja? Und ihr seht schon, dieser Stock, der ist jetzt, den würdest du dir als Pfeil vielleicht nicht raussuchen. Würde jemand denken, dass das ein guter Pfeil wäre. Das Holz ist aber eins der besten Pfeilhölzer der Welt. Vielleicht das Beste. Wolliger Schneeball heißt der Busch. Ötzi, der vor 5000 Jahren gefunden wurde, hat 11 Pfeilschäfte aus diesem Material bei sich gehabt, in seinem Köcher gehabt. Wenn wir auf die Welt kommen, also als ich hier als Student anfing, in der Bibel zu lesen, da war ich ungefähr so ein Pfeilschaft. Und in dem Bild möchte ich, dass der Pfeilschaft unseren eigenen Willen symbolisiert. Ja? Und mein Wille war völlig ungeformt. Ja? Der war nicht gerichtet, der hatte kein Ziel, der war nicht zielstrebig, ich hatte keinen Maßstab im Leben. So die Kingdom Kids, die sind dann schon teilweise, das ist das gleiche Material und das sah auch mal so aus wie der, den ich euch gerade gezeigt habe. Der ist jetzt geschält, ja? So nach der Taufe bist du ein bisschen weißer wie das Holz hier. Und du kennst Gottes Willen und an Gottes Willen kannst du dich ausrichten. Und der ist schon ziemlich gerade, der Schaft. Aber ihr seht, der ist immer noch nicht perfekt. Und die Kunst bei der Herstellung von Pfeil und Bogen ist nicht Bogen herstellen, sondern die Kunst ist, Pfeile herzustellen. Einen guten Bogen kann eigentlich ein Durchschnittshandwerker machen. Gute Pfeile sind ein Meisterwerk. Und wir können mit Gottes Hilfe, wir können auch unseren Willen immer mehr nach Gottes Wort ausrichten. Aber dass der die Form behält, das geht nicht, indem du den gerade biegst, wie mit Eisen, und das bleibt gerade, sondern da muss man Dampf verwenden, Wasserdampf, heißen Dampf. Und unser Wille, der wird auch nicht auf dem Spielplatz geformt, sondern das hat jeder von euch, der schon mehr als 3 Tage im Glauben verbracht hat, der merkt, unser Wille wird geformt von Gott in Zeiten, wo es heiß ist. In Zeiten, wo du unter Stress stehst, in Zeiten, wo es was kostet. An manchen Stellen dauert es wirklich lang, bis der gerade gebogen ist. Die Federn hinten, und ihr seht, das ist ein ganz perfekt gerader Schaft, ja? Er ist aber nicht so hergestellt, wie ursprünglich Pfeile hergestellt wurden. Das Holz ist nicht so gut, ist industriell hergestellt. Rede ich zu leise? Und den Abschluss machen die Federn. Ein Pfeil, der so krumm ist und keine Spitze hat, ist wirklich harmlos. Wenn ich jetzt auf Florian zielen würde, wahrscheinlich würde ich den Steffen treffen. Aber wenn hier vorne Gottes Wort ist und das ist mein Wille und ich habe die Federn hier hinten nicht, dann wird es auch schwierig. Auf große Entfernung sackt das ab, trudelt, fliegt einfach nicht gut der Pfeil. Und ich habe die Federn genommen, weil ich wollte, dass Liebe, Glaube und Hoffnung sich verankern in dem Bild von den Leuten auf dem Teamcamp, dass die sagen, okay, das verstehe ich. Ich brauche Gottes Wort, ich brauche meinen Willen, aber ich brauche auch Glaube. Ich brauche auch die Liebe. Pfeil ohne Liebe kann sehr verletzend sein. Und Hoffnung. So, das war der erste Teil eigentlich, ja. Die Spitze ist Gottes Wort und wir können das für uns nutzen. Wir können das ergreifen. Ein Beispiel für einen Pfeil, den ich ergreife, ist Johannes 3, Vers 16. In meinem Leben ist viel von Gott zu mir gekommen. Vielleicht ähnlich wie ein Pfeil. Nicht wie ein Pfeil, der verletzt und tötet, aber wie ein Pfeil der Ermutigung. Und Gott hat Wege gefunden, in den 20 Jahren, die ich Christ bin, meine Mauern zu überwinden, um mir glaubhaft zu vermitteln, dass er mich wirklich liebt. Aber ich merke, dieser Schatz wird angegriffen. Und Johannes 3, Vers 16, das ist für mich ein Wort, wo ich sage, das nutze ich, um diesen Schatz zu verteidigen. Das ist mein Wille. Johannes 3, Vers 16, da sagt Gott, dass er die Welt mehr geliebt hat, so dass er seinen eigenen Sohn gegeben hat. Für mich. Ich bin Teil der Welt. Ich bin so ein kleiner, schlechter Mathematiker und habe mir gedacht, Mengenlehre, Gott hat die Welt so geliebt, das ist mein Vers, in dem ich drin bin. Das ist der Vers, wo Gott persönlich zu mir sagt, du bist Teil dieser geliebten Menge. Da kommst du nicht raus. Und mit diesem Pfeil verteidige ich meinen Stand Satan gegenüber, wenn er zu mir kommt. Wenn du wirklich von Gott beliebt bist, dann müsste ja alles ganz anders sein. Und ich sage, lies Johannes 3, Vers 16. Und die Diskussion ist eigentlich dann beendet. So ein Pfeil der Ermutigung ist auch eine Waffe, die du benutzen kannst. Wenn wir jemandem etwas ausdrücken, dann sind wir oft solche Meister der Selbstverteidigung. Ja? Wir wehren die ganzen Ermutigungspfeile besser ab, als die Pfeile, die uns von Satan ganz unvermittelt treffen und dann tief drinstecken. Wenn du so einen Pfeil der Ermutigung für jemanden hast, dann musst du auch Wege finden, wo du sagst, wie platziere ich dieses Wort in seinem Herzen, dass das wirklich ankommt. Gegenseitige Ermutigung. Jetzt kommt die Überleitung zum zweiten Teil. Satan hat auch einen Pfeil benutzt mit Gottes Wort. Er hat gesagt, wenn du Gottes Sohn bist, was schon Teil von Gottes Wort ist, dann stürzt dich hier herab, weil Gott ja gesagt hat, er wird dich auffangen. Und Jesus sagt, du sollst Gott, deinen Herrn, nicht versuchen. Was ist der Unterschied zwischen den beiden Pfeilen? Was ist der Unterschied zwischen dem Pfeil von Satan und dem Pfeil, den Jesus schießt? So ein bisschen Schusswechsel zwischen den beiden. Sieht so aus, als würde Jesus gewinnen. Aber der wesentliche Unterschied, denk mal drüber nach, was ist der wesentliche Unterschied? Nur mal so in die offene Runde gefragt, ohne dass ich jetzt eine Antwort erwarte. Satan versucht, seinen Willen ins Ziel zu bringen. Und Jesus versucht, Gottes Willen ins Ziel zu bringen. Im zweiten Teil geht es um Bogen. Der gehört zu dieser ganzen Komposition dazu. Und mit dem Bogen verbindet sich für mich eine Geschichte, von der ich nicht wusste, wie sie ausgeht. Und ich habe erst nach der Predigt am Teencamp eigentlich erlebt, wie diese Geschichte ausgeht. Deswegen kriegt ihr ein bisschen Bonusmaterial heute dazu. Das ist so ein Langbogen, nennt sich das Ding, traditionell. Den habe ich vor ein paar Jahren gebaut in einem Bogenbaukurs unter professioneller Anleitung. Ist aber von Hand bearbeitet, geschnitzt, mit Messern, geschliffen, getillert, nennt sich das. Und das waren 2 Tage Arbeit. Der Kursleiter hat einen Rohling mitgebracht, einen Bogenrohling, und hat uns gesagt, was wir machen müssen, dass wir am Ende so einen Bogen haben wie den hier. Hier am Griff sieht man, wahrscheinlich auch vom Weiten, dass der Bogen ein bisschen schmäler wird. Und hier ist es ein bisschen dicker, damit man gut greifen kann. Und das Wichtigste beim Bogenbau ist, dass der sich perfekt biegt, überall. Dass kein Teil dabei ist, das zu dick ist, das sich nicht biegt, sondern nur bewegt. Und das wollte ich auch beim Griff so machen, die besten, oder was heißt, na egal. Beim Griff, seht ihr, da ändert sich die Form. Und da ist mir bei der Herstellung ein Fehler unterlaufen. Der sieht toll aus. Er schießt sehr gut. Er wird aber brechen. Der hat hier eine Stelle, da habe ich zu viel Material weggenommen. Hier ist ein Fehler. Und ich weiß, der Bogen wird irgendwann nicht beim Spannen, sondern beim Schießen explodieren, weil da so viel Energie drin steckt und er hat schon einen relativ tiefen Riss hier. Und jeder von uns kommt auf die Welt. Ich habe einmal das Bild von dem Pfeilschaft benutzt. Unser Wille, den kann Gott formen, aber am Bogen steht vielleicht eher so für unsere Persönlichkeit, ja, die vielleicht auch gar nicht so veränderbar ist, die Gott schon so geformt hat und die auch Fehler hat. Jeder von euch ist unperfekt und ich bin Gott dankbar dafür. Ja. Also ich bin auch unperfekt, aber was ich am meisten scheue, sind Leute, die so perfekt aussehen, dass ich denke, um Gottes Willen, was ist da im Verborgenen? Und viele versuchen, unsere Schwächen versuchen wir irgendwie zu überwinden und nicht zu nutzen. Und wir werden eines Tages brechen, wenn wir das nicht Gott überlassen, was er mit unseren Schwächen macht. Jeder von euch hat eine Schwäche und es ist auch wichtig, die zu kennen, weil dann eine Stärke draus werden kann. Aber wenn du versuchst, perfekt zu sein, das kennt jeder von euch, das ist sehr anstrengend und es führt oft dazu, dass Leute zerbrechen. Burnout ist meiner Meinung nach eine Folge davon, zu versuchen, in irgendeinem Bereich viel besser zu sein, als man sein kann. Irgendwann zerbrichst du daran. Jetzt war dieser Bogen an der Stelle beschädigt. Und letztes Jahr auf dem Teencamp habe ich einen Bogenbaukurs gemacht, von dem die Teenager so begeistert waren, dass mich das echt beschäftigt hat. Dann habe ich geforscht, was gibt's für Bogenhölzer, wie baut man Bogen, tralala. Und ich habe in Pasing, da wo ich wohne in München, habe ich eine Gebetsstrecke, da wuchs eine Staude, eine Esche, wuchs kerzengerade in die Höhe, ungefähr so dick. Und über 2 Jahre habe ich die beobachtet und habe mir gesagt, ein herrliches Stück Holz, was wäre das für ein wundervoller Bogen. Und irgendwann fingen die in Pasing an, wie die Gärtner das so machen, ich bin auch dankbar dafür, den Wald abzuschneiden und zu säubern, also auszulichten. Und dachte mir, oh weh, mein Holz ist in Gefahr. Und bin dann eines Abends hingepirscht. Und habe das Ding abgeschnitten. Ich war so am Überlegen, ob es legal ist. Einen Blumenstrauß darf man abschneiden. Dann habe ich das getrocknet und ich habe insgesamt 70 Tage daran gearbeitet. Und ich habe den Bogen als Vorbild genommen. Ihr seht, die sind sehr ähnlich. Und ich hatte eine gute Vorlage. Aber an dem habe ich 2 Tage gearbeitet und an dem habe ich 70 Tage lang gearbeitet. Getrocknet, Feuchtigkeit gemessen. Und parallel dazu hatte ich ein Buch gelesen von einem Geigenbauer, der immer versucht, das Werk seiner Hände Gott anzubefehlen. Und das hat mich sehr inspiriert. Und am 65. Tag war der Bogen so gut wie fertig. Und ich habe Gott während des Baus, habe ich gesagt, Gott, ich möchte, dass dieser Bogen dich verherrlicht. Ich möchte, dass der Bogen dir dient. Meine Hauptmotivation war, ich wusste, wie fragil das Ganze ist und ich wollte nicht wieder so einen Fehler haben. Und Gott sagt, wenn du mir dein Werk anbefiehlst, dann wird es wohl gelingen. Ein Pfeil in meinem Köcher, angewendet auf diesen Bogen. Am Tag 65 habe ich gewusst, der wird jetzt fertig und ich sagte zu Gott im Gebet, Gott, was soll ich jetzt eigentlich mit dem Bogen machen, damit der dich verherrlicht? Was macht man mit einem Bogen, um Gott zu verherrlichen? Zur Olympiade fahren? Wäre eher Blamage wahrscheinlich. Also was mache ich damit? Und ich glaube wirklich, dass Gott uns Sachen auch ins Ohr legt. Ja, ich höre nicht Gottes Stimme oder so, aber ich merke, dass manchmal Gedanken kommen, wo ich wirklich denke, what, was ist das? Und ich habe das gebetet und es kam wirklich unmittelbar, ohne nachzudenken, der Gedanke war sehr präsent, zerbrich diesen Bogen. Und ich war so, was? Auf keinen Fall. Ja? Also ich habe da jetzt so lange dran gearbeitet, okay. Fehlmeldung. Habe den Bogen zur Seite gelegt und habe gedacht, ach, schnappe ich mir mein Buch, das ich gerade lese, das finde ich total gut. Und in dem Buch ging es aber darum, auf Gott zu hören. Was für ein Zufall. Und dann habe ich 2 Tage weitergelesen und dann war ich echt fertig. Dann habe ich wirklich gedacht, Gott legt so den Finger in die Wunde. Ich war echt am Ende. Ich hab nur noch gebetet, Gott, wie soll ich es machen? Habe dann so ein Bild vor Augen gehabt, bin in den Keller gegangen, habe das Ding genommen, habe es zwischen dem Latten gestellt, durchgestreckt und habe es abgebrochen. Dann bin ich raus zum Beten und war eher so wie Jona, dem seine Staude kaputt gegangen ist. Das sieht man den Bogen jetzt nicht an, dass er zerbrochen ist. Den habe ich so hingebastelt, dass er hübsch ist. Aber ich habe es wirklich getan. Und man kann es auch nicht reparieren. Ich habe den in zwei Hälften zerbrochen. Und ich war sauer. Ich bin rausgegangen und ich habe gebetet. Ich habe gesagt, Gott, was soll das? Ja. Und dann kamen mir zwei Frauen entgegen auf einer Gebetsstrecke, wo mir eigentlich fast nie jemand begegnet. Und es war klar, dass der Mann oder der Bruder der einen Frau gestorben war. Und du hast den tiefen Schmerz und die tiefe Trauer gespürt. Und das hat wirklich für mich, ich habe wirklich gedacht, wow, das ist so, wie Jona da sitzt, sich über Ninive nicht ärgert, sondern über sein kleines Ding, das kaputt ist. Gott hat es wachsen lassen. Ich habe gesagt, Gott, ich möchte, dass du damit verherrlicht wirst. Und dann dachte ich mir, okay, lass los davon. Aber ich wusste nicht, was Gott für eine Geschichte hat. Und bei Glaube, Liebe und Hoffnung, der Glaube war da, dass Gott sagt, ich möchte, dass du den zerbrichst. Die Liebe war da, dass ich ihm sagte, mir ist es wichtiger, dass ich auf dich höre, als dass mein Bogen ganz bleibt. Und die Hoffnung war da, dass Gott irgendeinen Plan mit dieser für mich völlig unverständlichen Tat hat. Und er hat einen Plan. Gott möchte, dass mein Wille in dem Pfeil ist. Da ist Gottes Wort und ich soll ein Pfeil sein in seinem Köcher. Aber Gott möchte der Bogen sein. Gott möchte sagen, wo es lang geht. Gottes Wille soll geschehen, nicht mein Wille. Der Bogen ist ein Sinnbild für Macht. Für Männer ist es ein Wahnsinnsgerät. Ja, also es ist ganz bekannt, dass Männer dazu neigen, keine der hier Anwesenden, aber manche neigen dazu, irgendwie einen Jeep zu fahren. Ja, ich träume immer davon, so einen fetten Jeep zu haben. Und ich finde das so cool. Ja, und denk mir, ah, das ist, du kommst überall hin, du bist, wow, ist das krass. Weil, warum? Das ist irgendwie, du hast das Gefühl, du wirst stärker dadurch. Ja? Und mit dem Bogen ist es auch so. Aber Gott möchte, dass wir das abgeben. Es gibt eine Stelle im Alten Testament, da geht David hin und erschlägt einen Riesen, vor dem das ganze Volk Angst hatte. Und auch Jonathan war mit dabei. Und Jonathan war kein Angsthase, war kein Schwächling, war kein Ungläubiger. Und hat trotzdem da gestanden, hat es nicht geschafft, diesen Riesen umzuhauen. Und David geht hin und macht es. Und in dem Moment wird für Jonathan, wird David wie für uns Jesus. Jesus hat für uns den Giganten schlechthin ausgeschaltet. Und die Reaktion von Jonathan ist, der eigentlich rechtmäßiger Thronfolger war, er sagt, ich nehme meine Waffenrüstung, alles was ich habe, auch meinen Bogen, ist auch ein Bogen dabei, und übergibt es David. Er gibt seine Macht ab. Und das ist wirklich ein Bild dafür, dass wir haben ein Recht. Wir haben ein Recht von Gott bekommen, mit unserem Leben, unserem fehlerhaften Wesen zu machen, was wir wollen. Und du kannst dich entscheiden, ob du das an Gott abgibst oder ob du sagst, nee, ich will meine Macht bei mir behalten. Meine Prognose ist, du wirst irgendwann zerbrechen und wenn es am Ende deines Lebens ist oder du vor Gott stehst. Aber wenn du das ganze Gott übergibst, dann wird der irgendwas Wunderbares draus machen. Dauert einen Moment, aber ich glaube, ihr seht schon, worauf das hinausläuft. Okay, keine Perfektion. Für mich ist das ein Bild geworden, ja. Und wir haben dann beim Teamcamp, jetzt habe ich es auch noch verkehrt rum zusammengebunden, wir haben dann beim Teamcamp einfach draufgeschrieben, Gottes Wille, Jesus Christus, ja. Das ist, wo wir hin möchten mit unserem Willen. Und das soll unser Leben sein. Das soll derjenige sein, der bestimmt, wo wir als Pfeile hingehen. Und wir haben dann beim Concert of Prayer haben wir zwei Kreuze aufgestellt. Concert of Prayer ist so eine Runde. 14 Stationen, wo die Teens hingehen konnten, um zu beten. Und der Frank, der das geleitet hat, Das ist jetzt Bonusmaterial. Der hat zu mir gesagt, kannst du 2 Kreuzstationen aufbauen? Und er hat gesagt, für die eine Kreuzstation kannst du ja das Kreuz verwenden, aber für die andere Station mach doch bitte ein großes Kreuz. Und wir haben an einem Jungsabend Pfeil- und Bogenschießen gemacht, auf eine Entfernung so ungefähr bis zu der Wand hin. Und die Zielscheibe, die war so breit wie, wie der weiße Bereich hier an der Wand. Und alle haben in die Richtung geschossen, ein paar haben die Scheibe getroffen, ein paar haben nur in die Richtung geschossen. Aber keiner hat eigentlich das Ziel in dem Sinn verfehlt, in die Richtung zu schießen. Ich war der Letzte, alle waren total gespannt, jetzt kommt der Großmeister, geh noch 2 Schritte zurück, leg an, überleg mir, wie treffe ich diese kleine Mitte. Paddy und Andreas waren diejenigen, die haben das nur um Fingerbreite verfehlt, so ein kleines Ziel auf die Entfernung. Und ich habe so überlegt, kann ich das treffen? Und ich wusste, durch Übung, nee. Wenn du es triffst, ist Glück. Aber ich habe gedacht, vielleicht hast du Glück und du triffst es. Und ich stehe ganz entspannt und ich schieße und der Pfeil fliegt und ich höre keinen Aufschlag. Ich habe dieses Ziel nicht getroffen, ich habe die Scheibe nicht getroffen und das ganze Ding hing auf einer Wand, also die war fast so breit wie die Fenster mit dazu und der Pfeil flog vorbei an dieser Wand. Ich habe nur noch das Rauschen der Blätter gehört. Und ich stand dort und ich habe mich nicht geärgert. Ich habe mir gedacht, Gott, was war jetzt das? Ich glaube, die Reaktion der Kinder war Lachen. Ich kann mich gar nicht daran erinnern, weil ich so perplex war. Und ich habe mir gedacht, lustiges Ende. Ha, ist ja wirklich komisch. Da sieht man wieder, dass man Arm nicht für seine Stärke halten soll. Und dann haben wir 2 Tage später auf Initiative von 2 Teens den Pfeil gesucht. Oder am nächsten Tag. Und bei der Pfeilsuche sehe ich auf einmal so ein unglaublich langes, schlankes Ding wachsen und habe mir gedacht, das ideale Teil für dieses Kreuz, das ich machen soll, was mir der Frank aufgetragen hat. Und schneide das ab und baue daraus das Kreuz, stelle das hin, der war hochzufrieden. Und dann war Freitag und ich bin morgens zum Beten gegangen und wir hatten freien Nachmittag. Und ich wusste, ich will mit 2 von den Jungs, die letztes Jahr bei dem Bogenbaukurs nicht mitmachen konnten und sehr traurig drüber waren, will ich das machen, aber nur mit den 2. Der eine war krank, der andere hatte diesmal Geburtstag. Und dann habe ich mir gedacht, ach, das mache ich, nur mit den 2. Das ist entspannt, die haben ihren Spaß, fühlen sich ein bisschen exklusiv. Und dann hatte ich überlegt, woraus wir den Bogen bauen. Ja? Und dann beim Beten habe ich mir so gedacht, Mensch, das Zeug, das du dafür das Kreuz abgeschnitten hast, ist eigentlich ideal dafür, ne? Und denke mir, ach schön, hast einen guten Plan für heute Nachmittag. Und dann gehe ich so zu der Stelle, wo das Kreuz steht, um es mir nochmal anzuschauen, ob es denn für den Bogenbau geeignet ist. Und dann hat mich, als ich das Kreuz gesehen habe, fast der Schlag getroffen, weil ich gemerkt habe, was Gott macht. Weil Gott den einen Bogen nimmt und zerbricht, ja, den meinen Bogen zerbricht er. Und dann hat Gott die Kunstfertigkeit, eine Geschichte zu installieren, wo ich als zerbrechlicher, schwacher, von Ängsten und Unsicherheiten geplagter Mensch dastehe und das Gefühl habe, ich darf jetzt aus dem Holz des Kreuzes etwas machen, für mich und für andere. Und das darf meine Stärke sein. Da musste ich total heulen. Aber wirklich, weil mich das so unmittelbar getroffen hat. Und ich habe mir gedacht, da hat die Geschichte ihren Abschluss gefunden. Ich hoffe, dass das nachvollziehbar ist, die Geschichte, ja. Mich hat das wirklich geplagt und umgetrieben. Ich habe mir gedacht, Gott will irgendwas machen. Und als ich dieses Kreuz gesehen habe, habe ich echt gedacht, boah, krass. Und wir haben trotzdem ganz unbeschwert und ohne irgendwelche hochtrabenden geistlichen Gespräche darüber zu führen, haben wir Bögen draus gebaut. Einer ist schon fertig, einer ist in Arbeit, einer steht noch aus. Und die hatten wirklich ihre Freude dran. Ich möchte am Schluss, weil es viel war, vielleicht noch eine Frage mit auf den Weg geben. Und ich habe 6 zur Auswahl. Vielleicht ist eine dabei, die dich anspricht, vielleicht ist keine dabei, die dich anspricht. Was ist deine Schwäche? Was ist dein Fehler? Kennst du den? Liebst du den Fehler? Hast du den Fehler? Was ist dein Fehler, den dir Gott gegeben hat? Ich muss für mich selber auch mal drüber nachdenken. Also welcher speziell, aber Ich glaube, dass es wichtig ist, das zu kennen und sich auch bewusst sein, zu sein darüber. Eine zweite mögliche Frage ist, deine Pfeilspitzen, kennst du die? Welches ist deine wichtigste Pfeilspitze? Welches Wort? Hast du welche? Hast du selber einen Köcher voll? In Berlin ist es schick, attraktiv und lustig, individuell zu sein. Und ich finde es gut. Es hat viel mit unserer Persönlichkeit zu tun. Und ich habe gedacht, was steht auf dem Bogen der Berliner? Was steht auf deinem Bogen als Berliner? Steht da drauf, mein Wille geschehe? Du versuchst, deine Ziele zu erreichen, und du kannst auch Gottes Wort benutzen, um deine Ziele zu erreichen, um Geschwister ruhig zu stellen. Was steht auf deinem Bogen? Wenn du an den Pfeil denkst mit dem Schaft, aber ich habe das Gefühl, es wären zu viele Fragen, vielleicht lasse ich das dabei. Ich lese die anderen noch kurz vor. Pfeilschaft, was soll gerade werden? Was versuchst du durch eigene Kraft ohne Gott zu erreichen? Und die letzte Frage, erkennst du eigentlich den Feind? Auch wichtig. Ich danke euch fürs Zuhören. Wenn ihr Fragen habt, irgendwelche Art, für die Teens, die bei dem Ganzen dabei waren, für die hätte ich nochmal Bonusmaterial, was die Sehne und die Nocke betrifft. Da könnt ihr dann zu mir kommen, aber das lasse ich jetzt wirklich weg. Für mich war es ein Riesengeschenk, dass ich hier stehen durfte, vor der Gemeinde, in der ich vor 20 Jahren getauft wurde, die Leute zu sehen. Ich war gestern mit meiner Frau in Potsdam, da wo ich studiert habe. Puh, das ist Wahnsinn, was in 20 Jahren alles passiert. Mir wäre es eigentlich am Herzen gelegen, euch davon zu erzählen, wie viel Gottes Liebe in meinem Leben verändert hat und was das für ein Kampf war für Gott, diese Festung bei mir aufzubauen. Aber da können wir ja auch so im Vier-Augen-Gespräch drüber sprechen. Okay? Also danke fürs Zuhören. Ich hoffe, es war ein Segen für euch. Bis zum nächsten Mal.